Aus Lizenzierungssicht ist die Business Data Cloud zuallererst mal das Zusammenfassen von bisher separaten Lösungen in einem neuen Vertragskonstrukt.
Also grundsätzlich würde ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sagen, es ist immer gut, wenn Komplexität bei Lizenzmodellen abgebaut wird.
Willkommen zu einer neuen Episode des DSAG-Podcasts Digital gesagt. Mein Name ist Thomas Kircher und heute geht es um das spannende, aber auch sehr komplexe Thema der Lizenzen. Alles eine Frage der Balance. Sind die Hoffnungen schon geplatzt? Lautet der Titel unseres Podcasts. In Anlehnung an das Jahreskongressmotto The Art of Balance, alles eine Frage der Balance. Und weil es viel zum Thema Lizenzen zu erfahren gibt, steigen wir doch gleich ein. Die Transformation von SAP zur reinen Cloud Company ist in vollem Gange. Kommerzielle Angebote werden auf Cloud-Lösungen zugeschnitten, klassische Lizenzen verteuern sich, der kommerzielle Druck auf die Anwenderunternehmen steigt. Das heißt, Bestandskunden mit jahrelangen Historien, mit On-Premises-SAP-Anwendungen müssen umdenken. Kein schönes Szenario, aber eins, mit dem sich jedes Unternehmen im SAP-Umfeld auseinandersetzen muss. Welche Herausforderungen auf die Unternehmen warten, was das für die jeweilige Lizenzsituation sowie aktuelle und weitere Kosten bedeutet, weiß keiner besser als der DSAG-Fachvorstand Lizenzen, Vertragswesen und Support, Michael Bloch. Außerdem bei uns ist Svenja Vorwerk, SAP License Strategy und Compliance Spezialistin, die ebenfalls einschlägige Erfahrungen mit dem Thema sowohl auf Unternehmensseite als auch auf SAP-Partnerseite mitbringt. Damit genug der Vorrede. Hallo Michael, hallo Svenja, herzlich willkommen.
Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und auch wieder eine kompetente Kollegin habe, mit der ich Themen diskutieren kann.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich darauf, mit euch heute die neuen Entwicklungen zum Thema Lizenzen zu betrachten.
Dann steigen wir doch gleich mal ein. Wir sprechen über die Balance der kommerziellen Themen. Konkret geht es um die Transition Option, die Business Data Cloud und die neue Business Suite. Zu Beginn des Jahres hat die Transition Option zu einiger Unruhe geführt. Was hat es damit auf sich, Michael?
Also ich glaube, zunächst muss man sich einmal vor Augen halten, dass die frühe Veröffentlichung so nicht geplant war. Wir auf DSAG-Vorstandsseite wussten schon etwas früher davon, dass etwas kommen würde, kannten aber auch keine Details. Und als dann die Veröffentlichung in die Presse gelangt ist, war auch SAP ein Stück weit dazu gezwungen, jetzt auch etwa was dazu zu sagen. Und tatsächlich ist das ja damals an vielen Stellen noch missverstanden worden als reine Supportverlängerung, was es tatsächlich nicht ist, sondern eher ein sehr kompliziertes Konstrukt und auch nicht gerade günstiges Konstrukt, wenn es darum geht, dass ich ECC-Systeme nochmal in der Private Cloud um weitere 2 Jahre verlängern kann. Und die echten Details dazu, die kamen dann erst im August raus und dementsprechend haben wir das auch in dem Impulsant-Beitrag dann mal genauer aufgeschlüsselt. Hier für den Podcast sei nur kurz erwähnt, dass ich sowohl eine gewisse Systemgröße haben muss, damit ich überhaupt von dieser Option profitieren kann. Allerdings muss ich auch damit rechnen, dass ich deutliche Mehrkosten habe, wenn ich eben diese klassische alte ECC-Landschaft in der Private Cloud weiter betreiben möchte.
Svenja, wie hast du die öffentliche Diskussion denn nur wahrgenommen?
Ja, also ich muss auch sagen, als das, ich nenne es jetzt mal, geleakt wurde am Anfang des Jahres, war das schon eine Überraschung, vor allen Dingen für die ganze Community, weil man schon sich mit dem Gedanken beschäftigt oder auch sich dessen wahrgenommen hat, 2027 ist klassisches Wartungsende, Extended Maintenance bis 2030. Und wie Michael gerade schon gesagt hat, es wurde fehlinterpretiert, dass man jetzt einfach noch 3 Jahre länger Zeit hat und die SAP von ihrer Strategie abgewichen ist, was ja gar nicht der Fall war. Es hat sich verbreitet wie so ein Lauffeuer, zumindest aus meiner Sicht. Da gab es sehr viel Aufschrei auf LinkedIn und Kunden haben mich direkt angesprochen, ob sie jetzt ihre Strategie ändern können, ob sie jetzt das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen können und noch bis 2033 Zeit mit ihren ganzen Umstellungen haben. Und da musste man immer so ein bisschen die schlechten Neuigkeiten überbringen, dass es sich hierbei nicht einfach um eine klassische Maintenance-Verlängerung gehandelt hat. Und dass für die allermeisten Kunden, ich sage jetzt mal vor allen Dingen im deutschen Mittelstand, das auch gar keine Option ist, die so richtig in Frage kommt. Das hat sich jetzt August, haben wir alle die konkreten Informationen dazu erhalten. Ich glaube, da hat sich dann auch das Bild verfestigt und die Enttäuschung war, glaube ich, auf ein paar Seiten relativ groß. Aber die öffentliche Reaktion der SAP hätte vielleicht auch ein bisschen früher kommen können und das alles in, ich sage jetzt mal, geregelte Bahnen zu laufen und nicht, dass sich jetzt Leute fälschlicherweise damit gedacht haben, Zeit zu erkaufen.
Werden wir etwas konkreter. Für wen ist das Angebot denn überhaupt interessant?
Also Svenja hat es ja gerade schon angedeutet und tatsächlich für den Großteil der kleineren Kunden und auch der mittelgroßen Kunden ist das ehrlicherweise gar keine Option. Denn das fängt beispielsweise schon damit an, dass man mindestens ein System in der Größe 2 Terabyte haben muss, damit man überhaupt über eine solche Lösung nachdenken kann. Damit sind halt ganz viele Kunden gleich mal direkt außen vor, weil sie einfach keine so großen Systeme haben und es sich kaufmännisch einfach nicht rechnet, dann ein so großes System in der SAP Cloud zu buchen, weil das muss ja letztendlich auch bezahlt werden. Daher ist diese Transition Option aus meiner Sicht tatsächlich, ohne das jetzt abwertend zu meinen, nicht mehr als eine Notlösung. Es wird sicherlich Kunden geben, die dieses Angebot nutzen werden, weil sie es einfach irgendwo brauchen. Aber das ist aus meiner Sicht nichts, was wir flächendeckend sehen werden. Und letztendlich muss man ja auch sagen, es ist immer noch alte ECC-Technologie, die funktioniert zwar, weil ja auch viele Kunden damit viele Jahre gearbeitet haben, aber die Zukunft sieht anders aus und man sollte sich wirklich überlegen, ob man tatsächlich noch jetzt 8 Jahre in die Zukunft auf ECC setzt oder ob nicht der richtige Zeitpunkt wäre, tatsächlich mal die Nachfolgelösungen in Betracht zu ziehen und sich auch mit dem Thema Transformation auseinanderzusetzen.
Wie haben denn die Anwender auf die Transition Option reagiert?
Ja, ich glaube, wie gerade schon gesagt, der initiale Aufschrei war sehr positiv aufgrund der falschen Interpretation. Nachdem das jetzt alles richtig gestellt ist, ist, glaube ich, die Ernüchterung ein bisschen eingetreten und man ist zurückgegangen zu dem, wie man es ursprünglich geplant hatte, mit den Jahreszahlen 2027 und 2030, weil das einfach die realistische Sache ist. Diese Transition Option ist für ganz große Kunden und auch nur für Teile der Umgebung, die einfach länger brauchen, auf dem Weg hin zu der Zukunftsversion. Aber das ganze Thema Strategien ändern, Zeit erkaufen, das ist einfach etwas, was jetzt wieder in den Hintergrund gerückt ist. Und diese Notfalllösung, ich sehe das nicht, dass das wirklich noch irgendwas ist, worüber ich heute mit irgendwelchen Kunden oder Anwendern spreche.
Kommen wir zu den großen Neuerungen. Im Februar 2025 hat SAP unter anderem das Lösungspaket Business Data Cloud, kurz BDC, angekündigt. Eine Lösung, die eine systemübergreifende Harmonisierung der SAP-Datenhaltung anstrebt. Soweit die Theorie. Was verbirgt sich hinter der BDC?
Also zunächst mal haben wir aus DSAG-Sicht schon mit unserem Technikvorstand Sebastian Westphal eine Folge gemacht, die sehr genau auf die technischen Gegebenheiten eingeht. Aus Lizenzierungssicht ist die Business Data Cloud zuallererst mal das Zusammenfassen von bisher separaten Lösungen in einem neuen Vertragskonstrukt. Also konkret gesagt, die SAP Analytics Cloud genauso wie Datasphere werden zukünftig nur noch in Form eines Business Data Cloud Vertrags zur Verfügung stehen, was natürlich für die existierenden Kunden bedeutet, dass sie spätestens zum Ablauf ihrer jetzigen Subskriptionen in dieses Modell wechseln müssen. Und auch grundsätzlich besteht die Business Data Cloud aus, ich sag mal, Grundfunktionen. Diese Grundfunktionen wie Datasphere oder die Analytics Cloud, müssen erstmal lizenziert werden. Dann gibt es aber noch weitere Produkte, die man dazu kaufen kann. Was die SAP aber damals im Februar auch noch angekündigt hat und was auch eines der großen Versprechen dieser Business Data Cloud sein soll, ist, dass es erstmals wirklich eine strukturierte Datenhaltung geben soll mit eindeutigen Datenprodukten, womit man das natürlich ein Stück weit adressieren will, dass in den unterschiedlichen SAP-Lösungen die gemeinsame Datenhaltung, wie wir auch als DSAG schon oftmals kritisiert haben, nicht so einheitlich war, wie sie hätte sein sollen. Und deswegen hat SAP auch mit Ankündigung der Business Data Cloud versprochen, dass es halt von SAP gemanagte Datenprodukte geben soll, die man als Kunde ganz einfach und ohne viel Aufwand konsumieren kann.
Ist die BDC wirklich die große Innovation?
Also dazu muss ich natürlich immer sagen, ich bin jetzt Juristin und keine Analytics-Expertin, aber das, was ich von meinen Kunden oder auch aus Gesprächen immer zurückgespiegelt bekomme, ist, dass schon diese ganze Innovation ein Riesenmeilenstein ist. und dass die SAP mit einem, ich sage jetzt mal, SAP-nativen Option des Data Lakes schon einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat. Was für mich aber natürlich besonders interessant war in diesem ganzen Business Unleashed Event im Februar, war das Pricing-Modell dahinter. Weil ich glaube, das ist aus unserer Lizenzperspektive das, wo wir immer ein besonderes Augenmerk drauf haben. Wenn es Neuerungen der SAP gibt, ist immer die Frage, die ich mir stelle, und was wird das kosten? Und in dem Konstrukt war es sehr vage, zumindest aus meiner Empfinden heraus, wie sowas tatsächlich abgerechnet werden kann und wie das Pricing-Modell dahinter aussieht. Und erst nach und nach, als es dann auch die ganzen Dokumente, den Service Description Guide etc. veröffentlicht wurde zur BDC, sieht man erstmal das Lizenzmodell dahinter und dass das nicht trivial ist, dass man sich sehr detailliert damit beschäftigen muss. Das heißt, Innovation ja, Lizenzsicht wieder mal sehr kompliziert.
Gehen wir vielleicht noch etwas ins Detail. Wie lässt sich denn das Lizenzkonstrukt von SAP rund um die BDC einordnen?
Wie Michael ja schon richtig gesagt hat, wir kommen ja aus einem, ich sage jetzt mal, neuen Zusammenschluss von schon bestehenden Services wie einer SAC, einer Datasphere, aber auch die BW-Komponenten, die bei vielen Kunden aktuell noch oder in der Vergangenheit on-prem waren. Und mit neueren Innovationen wie in der Databricks. Und das alles zusammen soll ja in einem neuen Vertragsmodell abgebildet werden. Und da werden diese Core Capacity Services oder diese Units entsprechend eingeführt. Und es gibt Umrechnungsformeln, damit man diese Altprodukte, ich nenne sie jetzt mal Altprodukte, gut umrechnen kann. Ich sage jetzt mal als Beispiel, die SAC-User gehen dann wiederum in Verrechnungen für diese Capacity Units mit ein. Und die Intelligent Apps, also diese wirklichen, ich sage jetzt mal, innovativen Mehrwerte dahinter, diese Datenprodukte, das sind einfach zusätzliche Komponenten. Auch die will es einzupreisen gelten. Was ich dazu anmerken muss, ist, wir sind hier in einem klassischen Subscription Agreement. Und jeder, der schon mal ein Subscription Agreement der SAP verhandelt oder abgeschlossen hat, weiß, es gibt eine Laufzeit dahinter und die Flexibilität, die einem da quasi angepriesen wird zwischen diesen Capacity Services, die ist zwar da, aber mit Vorsicht zu genießen, weil man trotzdem noch in diesem Konstrukt drin ist. Das heißt, man muss wie bei jedem anderen Subscription Agreement auch in die Zukunft budgetieren, das Monitoring einführen. Es müssen also hier verbrauchsorientierte Prozesse geschaffen werden, um dieses Lizenzmodell im Unternehmen überhaupt nachvollziehbar zu machen auf die nächsten x Jahre.
Mangelnde Flexibilität in Bezug auf die Subskription der BDC hast du gerade erwähnt. Woran lässt sich die denn konkret festmachen?
Ja, also ich habe es jetzt gerade, hat sich so angehört wie eine Kritik. Grundsätzlich bin ich ja ein Fan von Flexibilität und finde es gut, wenn die Kunden automatisch die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Cloud-Services und Lizenzen zu swappen und entsprechend des Bedarfs neu zu orientieren, weil solche Bedarfe gerade in einer schnell agierenden Cloud-Welt verändern sich halt auch stetig. Und deswegen grundsätzlich Flexibilität ist da, weil man diese Capacity Units hat. Aber auch hier wieder gibt es gewisse Einschränkungen, wie man mit diesen Capacity Units umgehen kann. Das heißt grundsätzlich erstmal positiv, aber diese monatlichen Capacity Unit Werte, die müssen halt auch gemonitort werden und man kann nicht zwischen allen Services hin und her swappen, wie man das gerne möchte und halt nicht auf einer monatlichen Ebene, was man nicht nutzt, das kennen wir auch von anderen Subskriptions-Agreements, das verfällt. Das heißt auch da, Planung ist alles und ich sage immer gerne, dass ein bisschen in die Glaskugel geguckt.
Gehen wir kurz von der Glaskugel weg und werden etwas konkreter. Wo sollte SAP noch nachbessern?
Also aus meiner Sicht ist der Start der BDC damals sehr holprig gelaufen. Also mehr oder weniger zeitgleich zu dem Event im Februar kam das erste sogenannte Product Supplement raus, wo SAP dann definiert, unter welchen Rahmenbedingungen die BDC eigentlich lizenziert wird. Und diese ganze Lösung wird von SAP immer als offener Datentopf beworben. Faktisch hatten wir aber in dem ersten Product Supplement ein Exportverbot drin, sodass ich die Daten da gar nicht hätte raus exportieren können. Mittlerweile haben wir, obwohl wir jetzt erst den September 25 haben, wo wir das aufzeichnen, schon drei verschiedene Versionen von diesem Supplement gesehen. In jeder steht etwas anderes drin. Da hätte ich mir ehrlicherweise schon gewünscht, dass die SAP sich da ein paar mehr Überlegungen zu macht, bevor sie das Ding veröffentlicht. Weil das natürlich für Kunden auch super schwer planbar ist, wenn sie erstmal verstehen müssen, was denn eigentlich mit der BDC möglich ist und was nicht. und man dann als Kunde so ein Moving Target vor sich hat. Und letztlich muss man aber auch ganz klar sagen, dass die BDC mit dem, was da versprochen wird, tatsächlich für die SAP auch ein integraler Bestandteil und auch essentieller Bestandteil der neuen Business Seed Strategie werden soll. Und dass man sich als Kunde natürlich schon fast zwangsläufig damit auseinandersetzen muss.
Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, man muss sich auch einfach dessen bewusst sein, dass diese Data Products, die ja auch ein zentraler Bestandteil der BDC sind, die kann man oder soll man sogar als Kunde auch die Möglichkeit haben, sich die selbst zu bauen, auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass auch dieses Recht, sich eigene Data Products zu bauen, entsprechend Geld kostet. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die man auf dem Schirm haben muss, die, glaube ich, so präsent gar nicht Teil dieses ganzen Launches waren. Und was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen ist, ich muss nicht unbedingt ein ERP-Cloud-Kunde sein, um die BDC nutzen zu können. Auch für On-Prem-Kunden ist das eine Möglichkeit. Es ist eine klassische Software-as-a-Service, Public-Cloud-Service der SAP. Also auch hier nochmal, es ist nicht zwingend erforderlich, dass man komplett auf die neue Business Suite gegangen ist. Man kann auch das Ganze als On-Prem-Kunde nutzen. Hier nur der Hinweis, natürlich ist es dafür designt worden und gestaltet, genau in dieser neuen Business Suite, idealerweise sogar in der Public Cloud zu existieren. Das heißt, gewisse Funktionalitäten wird es einfach für On-Prem-Kunden wahrscheinlich nicht in dem gleichen Ausmaße geben, wie das jetzt für On-Prem-Kunden der Fall ist. Aber es ist immer wichtig zu erwähnen, dass das nicht ausgeschlossen ist.
Die neue Business Suite ist ein zentraler Fokus der SAP-Strategie. Sie ist in SAP-Kreisen ein fest etablierter Begriff. Bislang stand er für ein Bündel an Geschäftsanwendungen, die auf SAP ECC, also On-Premises, liefen. Nun fasst SAP darunter Business-Applikationen, Daten und KI-Angebote zusammen. Die Plattform, die Durchgängigkeit und die starke Verzahnung der Business-Prozesse soll in den Fokus gestellt werden. Und das nun eben auch in der Cloud. In welchem Zusammenhang sprechen wir heute also von Business Suite?
Also wenn man sich das, ich sag mal, Kuchendiagramm, so wie es ja irgendwie aussieht, anschaut, dann sehen die Diagramme von letztem Jahr und diesem Jahr schon relativ ähnlich aus. Sie sind aber doch im Detail sehr verschieden. Also letztes Jahr war das Cloud ERP noch quasi der zentrale Kern der SAP-Strategie. Und AI war quasi ein Zusatz, den man dazu bekam, der viel Effizienzsteigerung versprochen hat. Mit dem neuen Business Suite Diagramm geht das so weit, dass SAP das Thema KI in die Business-Prozesse einbetten möchte. Gerade das Thema KI-Agenten soll eine große Rolle spielen und eben auch dafür sorgen, dass die Anwender draußen Arbeiten dann auch von den KI-Agenten erledigen lassen können, was natürlich auch dem der kleiner werdenden Anzahl an Mitarbeitern dann Rechnung trägt. Wichtig ist zu verstehen, ist, dass es die Business Suite sowohl als Private als auch als Public Cloud Angebot gibt für das Thema Cloud ERP. Und da muss man leider auch sagen, dass die Kommunikationsstrategie der SAP in der ersten Jahreshälfte 2025 vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz glücklich gewesen ist. Denn es haben durchaus einige Anwender den Eindruck gewonnen, als würde die Private Cloud jetzt nur noch als reine Brückentechnologie existieren und man müsste sich eigentlich nach der Migration in die Private Cloud auch gleich dann wieder mit der nächsten Migration in die Public Cloud auseinandersetzen. Da hat der Thomas Sauer-Essig auf unserem Jahreskongress ein eindeutiges Statement abgegeben, dass auch die Private Cloud als strategische Lösung gesetzt sein soll. Und wir können die SAP nur immer wieder daran erinnern, was versprochen worden ist, weil gerade die Kunden, die jetzt diesen Weg gegangen sind, sich auch darauf verlassen müssen, dass das langfristig funktioniert.
Svenja, wie hast du das Versprechen hinter der Business Suite wahrgenommen?
Ja, also dazu vielleicht am Anfang meine persönliche Meinung. Ich fand die Namensgebung etwas verwirrend, dadurch, dass Business Suite ja einfach ein sehr geprägter Begriff ist, mit dem viele die On-Prem-Welt noch verbinden. Und zumindest in meinen aktuellen Gesprächen stiftet das häufig Verwirrung. Es wird sich wahrscheinlich perspektivisch ändern, nichtsdestotrotz das vielleicht mal vorweg gesagt. Grundsätzlich gesprochen ist, glaube ich, der Fokus natürlich auf die Standardisierung und die Innovationsgewinne und so weiter ist schon sehr löblich. Also grundsätzlich eine positive Entwicklung und auch die Strategie als solche, dass man als Core-Solution, was die SAP ja nun mal in den Unternehmen ist, oder die SAP-Anwendungen, dass man da einfach schnelllebiger ist und die heutigen Innovationen besser abdecken kann.
welche Erfahrungen oder vielleicht auch Rückmeldungen aus deinen Gesprächen mit SAP-Anwenderinnen in Bezug auf die Business Suite gibt es denn?
Ja, also da muss ich wirklich sagen, mein persönliches Gefühl ist, dieses Big Picture, was das eigentlich bedeutet, diese Business Suite. Michael hat es vorhin eigentlich ganz sehr gut erklärt, dass das einfach ein neues Konstrukt ist, hat noch den alten Namen, aber es ist ein neues Big Picture. Das wird noch nicht ganz gesehen und noch nicht ganz verstanden, zumindest mal nicht in dem großen Ausmaß. Ich glaube, mit der Cloud Journey haben sich die meisten Kunden oder die meisten Anwender schon angefreundet, aber viele befinden sich halt aktuell noch in ihren S/4HANA-Transformationen und die sind sehr häufig große Projekte, die über Jahre hinweg gehen und die finden häufig on-prem statt. Und ich habe das Gefühl, dass die Kunden und Anwender müde werden, jetzt direkt den nächsten Schritt zu gehen und sich auch dem zu öffnen, was diese Business Suite Strategie der SAP eigentlich bedeutet. Und wir reden ja heute über kommerzielle Dinge und Lizenzen. Es wird mittlerweile so komplex. Ich muss leider sagen, die meisten steigen ab einem gewissen Zeitpunkt auch aus. Weil diese TCO-Betrachtung, also Total Cost of Ownership, die man hier anstellen müsste, um die Business Suite gesamtheitlich abzudecken, das ist wirklich nicht trivial und dem muss man sich erstmal ganz neu annehmen.
Was meist in einem Atemzug mit der Business Suite genannt wird, ist die künstliche Intelligenz. Es überrascht nicht, dass auch hier gilt, keine Lösung ohne Lizenzmodell. Wie ordnet ihr das Business AI Lizenzmodell von SAP ein?
Das fängt erstmal damit an, dass es nicht das Lizenzmodell alleine gibt. Die SAP differenziert an der Stelle ja zwischen den Business AI Funktionen, die sie selber bei sich in die Systeme und Lösungen einbauen möchte. Und zusätzlich gibt es ja auf der BTP auch noch den Gen AI Hub, wenn man quasi eigene Lösungen über spezifische Large-Language-Modelle anbinden möchte. Und aus unserer Sicht ist das sehr ungünstig, dass hier in zwei verschiedenen Töpfen mit zwei verschiedenen Lizenzmodellen agiert werden muss. Das neue Modell für Business AI, was es jetzt seit der Sapphire 2025 gibt, ist zwar eine große Verbesserung zum letzten Jahr, aber es ist immer noch schwer kalkulierbar. Und dadurch, dass man halt als Kunde mit wirklich an der Stelle zwei völlig verschiedenen Töpfen, die auch völlig unterschiedlich gezählt werden müssen, kalkulieren muss, ist das immer noch für viele Unternehmen eine große Herausforderung, wirklich ein echtes Preisschild an die AI-Funktionen zu hängen, die sie nutzen möchten.
Um ehrlich zu sein, mein erster Eindruck davon war auch, ich war sehr überrascht, dass man dieses Jahr ein neues Lizenzmodell hinter diese Business AI packt, weil gefühlt das Ganze letztes Jahr erst revolutioniert wurde und dann dieses Jahr wieder ein neues Modell. Jetzt geht es primär nach Usern und da muss man echt sagen, muss man erstmal hinterherkommen mit diesem ganzen Wandel, was auch nicht nur technologisch, sondern lizenzseitig da auch jedes Jahr neu veröffentlicht wird.
Lässt sich denn zu diesem Zeitpunkt dann schon sagen, dass dieses angepasste Modell eine Verbesserung ist?
Also grundsätzlich würde ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sagen, es ist immer gut, wenn Komplexität bei Lizenzmodellen abgebaut wird. Und so würde ich die Neuerungen im Hinblick von Business AI auch gerade einordnen. Das heißt, wenn es jetzt nach Usern geht, ist es weniger komplex und besser nachvollziehbar für die Anwender. Das heißt, im Gesamtkosmos ist es weiterhin sehr komplex, das möchte ich nicht verschönigen, aber grundsätzlich ist es auf dem richtigen Weg. Michael hat es aber gerade angesprochen, ich glaube, auch da gibt es weiterhin Optimierungspotenzial, damit es für die User einfach auch machbar wird, das Ganze zu managen.
Und wie sieht es aus rund um das Thema Cloud-ERP?
Auch ein sehr spannendes Thema, aber hier werden wir erst in der zweiten Folge dieses Podcasts drüber sprechen.
Ja, vielleicht kann man schon mal so viel sagen und verraten. Private und Public Cloud sind auch mittlerweile zwei komplett verschiedene Lizenzmodelle. Also muss man sich auch da dem ganzen Thema noch mal ganz neu widmen und es wird nicht leichter.
Svenja, Michael, herzlichen Dank bis hierher für die spannenden Einblicke in dein komplexes Themenfeld. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Was haben wir bis hierher erfahren? Die Transition Option eignet sich nicht für jeden. Das heißt aber, bitte werfen Sie Ihre SAP-Strategie nicht weg. Die Business Data Cloud ist vielversprechend, aber auch hochkomplex. Und die Business Suite ist ein Zukunftsbild und der Weg dahin noch lang. Wir werden das Gespräch über Lizenzen fortsetzen, dann zu den Themen SAP Cloud, ERP, Private Edition und SAP Cloud ERP Public Edition. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bleibt gespannt, bald geht's weiter mit dem zweiten Teil unserer Podcast-Folge Alles eine Frage der Balance. Sind die Hoffnungen schon geplatzt? Und wenn ihr euch in der Zwischenzeit weiter in die Themen, die die DSAG-Mitgliedsunternehmen interessieren, einlesen möchtet, dann schaut doch mal auf www.impulsant-dsag.de vorbei. Hier warten viele weitere spannende Praxisberichte und Einordnungen. Bis zum nächsten Mal.